Gut, ganz herzlich willkommen zur Klasse 8. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich habe noch eine technische Frage an die Sunam. Muss ich irgendwas aufnehmen oder nimmst du auf?
Nein, das darf nur ich. Ich habe schon Rekord gedrückt.
Okay, alles klar, super. Ja, alles klar. Ja, herzlich willkommen. Das ist quasi meine erste reine Online-Klasse. Irgendwie sind in München alle abgetaucht, krank oder von ganz üblen Zahnwurzelbehandlungen gepeinigt wie die Sabine. Vielleicht schickt ihr der Sabine ein bisschen Liebe und Compassion über die Leitung, damit ihre Zahnschmerzen wieder vergehen. Sabine nickt. Genau. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid, auch wenn es für mich jetzt ungewohnt ist, das erste reine Online-Teaching zu machen, wo mir jetzt gar keiner gegenüber sitzt. Ich habe heute Morgen eine Mail bekommen von jemand aus unserem Kreis mit einer Absage für heute Abend, mit der kurzen Aussage, oh, ich kann heute nicht, wird mir zu eng, ich habe heute einen Termin bei der Lehrerin meiner Tochter. Das hat dann den Tag über etwas in mir gearbeitet, weil ich mich an viele Worte meiner Lehrer erinnert habe. Und es ist mir nochmal aufgefallen, wie unfassbar wertvoll und außergewöhnlich es ist, eine Einladung zu einem Teaching wie diesem zu kriegen und daran wirklich teilzunehmen. Also eine Klasse wie diese zu absolvieren, in der wir wirklich ganz, ganz tief reingehen in den Beweis für künftige Leben, in der wir uns ganz tief beschäftigen mit der Frage, wie funktioniert Wiedergeburt, wie funktionieren künftige Leben und wie hängt das alles mit den Dingen zusammen, die wir im ersten Teil des Kurses gemacht haben. Das Karma dafür ist extrem rar. Das haben vielleicht ein Tausendstel Promille der Weltbevölkerung haben ein Karma, in diese Teachings zu hören, in einer solchen Klasse zu sein. Natürlich ist es völlig okay, wenn ich mal nicht kann, weil ich einen Elternabend habe, weil ich arbeiten muss, weil ich ein Meeting habe, weil ich irgendwelche anderen Dinge habe. Also dafür hat jeder Verständnis und wir haben alle irgendwelche Obstacles. Die Frage, die ich mir immer stellen muss bei einem Teaching wie diesem, ist, betrüge ich mich selbst? Ja. Und habe ich dem Ganzen die Priorität beigemessen, die es tatsächlich hat? Und mir hat das immer geholfen, dass meine Lehrer mit mir immer Metaphern und Beispiele gelehrt haben, die das ein bisschen drastisch veranschaulicht haben. Also Lama Marut hat in einer ähnlichen Situation mal gesagt, wenn ihr eine Diagnose hättet für eine tödliche Krankheit und ihr hättet heute Abend einen Termin beim einzigen Spezialisten, den es für diese Krankheit gibt, und ihr müsstet euch entscheiden, ob ihr zur Elternsprechstunde geht oder zu diesem Spezialisten, was würdet ihr dann tun? Ja, und dann würde jeder von uns natürlich sagen, absolut klar zum Spezialisten. Und so ein bisschen ist das mit diesen Teachings. Also die Teachings sind das Einzige, was uns am Ende rettet. Es retten uns nicht unsere Beziehungen. Die Leute, mit denen wir zusammen sind, werden irgendwann aus unserem Leben verschwinden. Sie verlassen uns, sie sterben oder wir sterben. Entweder wir verlieren sie alle auf einmal, weil wir sterben, oder sie verlassen uns einer nach dem anderen, weil sie sterben. Unser Reichtum wird uns nicht retten, unser Ruhm wird uns nicht retten. Das Einzige, was uns Hoffnung verleiht und was uns irgendwie auf diesen Weg bringt, sind diese Teachings. Und wir sollten sie so ernst nehmen, wie wir einen Spezialistentermin für eine tödliche Krankheit nehmen würden. Es ist extrem rar, das Karma zu haben, Teachings wie diese zu hören. Ja, es ist wirklich extrem rar. Und es hat vielleicht Lifetimes, viele Leben gebraucht an eigener Lehrtätigkeit, die ihr absolviert habt, bis ihr das Karma gehabt habt, aufgebaut habt, eine einzige Klasse wie diese zu hören. Und deswegen ist es total wichtig, sich das bewusst zu machen, wie außergewöhnlich, wie wertvoll, wie precious das tatsächlich ist. Und das hat eine Reihe von Konsequenzen. Das eine ist, dieses Karma ist flüchtig. Ja, also es gibt extrem viele, die diesen Pfad beginnen und ihn nicht zu Ende bringen, weil ihnen auf halbem Weg die Puste ausgeht und weil ihnen die karmischen Samen ausgehen, das tatsächlich zu Ende zu bringen. Von meiner Tantra-Ausbildung, die ich diesen Sommer abschließen durfte, haben 14 Leute begonnen im Jahr 2010 und es sind mit mir gemeinsam 8 fertig geworden. Also 8 haben diese Ausbildung zu Ende gebracht und 6 sind unterwegs rausgefallen. Ja. Also wenn ich durch Jahre und Jahre an Lama-Service und Studieren und Teachings mir das Karma erarbeitet habe, von einem unserer heiligen Lehrer eine Einladung für Tantra zu kriegen und die entsprechenden Initiations zu kriegen, es dann nicht fertig zu bringen, das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Lottoschein habe, ich habe einen 6er im Lotto, ich sehe die Ziehung im Fernsehen, ich weiß, ich habe einen 6er im Lotto, und ich nehme den Lottoschein und zünde damit das Kaminfeuer im Ofen an, weil es mir wichtiger ist, eine halbe Stunde Wärme vor dem Kamin zu haben, als den Lottogewinn mitzunehmen. Ja. So ist das ungefähr. Und diese 6, die da rausgefallen sind, die sind alle aus unterschiedlichen karmischen Gründen rausgefallen. Also einer ist schwer krank geworden und konnte tatsächlich physisch nicht mehr weitermachen mit diesen Teachings. Eine hat sich verliebt und ist an einen Partner geraten, der diese Ausbildung strikt abgelehnt hat und dann hat sie es abgebrochen. Und die anderen sind aus irgendwelchen Gründen rausgefallen. Finanzielle Probleme, Mental Afflictions, die Situation in Diamond Mountain, kein Vertrauen mehr in die Teacher. Also dieses Karma, was euch heute hierher geführt hat und was euch in diese Teachings gebracht hat und was euch zu diesen wunderbaren Lehrern in unsere Lineage bringt, das ist extrem rar und es ist flüchtig. Ja, man darf sich keinen Augenblick darauf verlassen, dass es so bleibt, sondern es kann uns in jedem Augenblick wieder wegwirbeln von diesen Teachings. Und um dagegen vorzubeugen, sind 3 Dinge wichtig. Das erste ist, selber zu lehren. Ja, also ihr müsst keine SEI-Kurse lehren, ihr könnt eure Kinder lehren, ihr könnt Kurse geben an der Volkshochschule, ihr könnt Yoga-Kurse geben, ihr könnt in 1000 Rollen anderen Leuten ein Lehrer sein und ihnen das Dharma beibringen. Das pflanzt mal die wichtigsten Samen, die ihr braucht, um auf diesem Weg weiter voranzuschreiten. Das zweite ist natürlich serving your Lama, also eurem Lehrer zu dienen, ihm zu unterstützen, ihm zu helfen, und seinen Weg zu begleiten und zu erleichtern. Wenn ihr keinen klassischen Lehrer im buddhistischen Sinne habt, dann habt ihr andere Leute in eurem Leben, euer Partner, eure Kinder, eure Eltern, Freunde, Mitarbeiter, Schüler, wer auch immer, denen gegenüber ihr Serving exekutieren könnt. Und das Dritte ist natürlich eure Practice, ja, die Disziplin aufzubringen, auch tatsächlich dran zu bleiben am Six-Times-Book, dran zu bleiben an der Meditation, dran zu bleiben daran, Kurse auch zu Ende zu bringen und sie nicht zu hören, nur, sondern auch die Quizzes und die Hausaufgaben und das Final zu machen und dann auch tatsächlich dran zu bleiben. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ich wollte es nochmal sagen, weil mich diese Absage für heute den Tag über ein wenig beschäftigt habt und ich nicht möchte, dass ihr in die Situation geratet, aus dieser wunderbaren Linie irgendwie rauszufallen. Und es gibt wirklich viele Beispiele, wo Leute lange Jahre das Karma hatten, diese Teachings zu hören und dann es irgendwo ausgelaufen ist aus dem einen oder anderen Grund. Also das war mir nochmal ganz wichtig am Anfang. Heute Klasse 8, Dharmakirti, der die Beweise für vergangene und künftige Leben bringt. Warum tut er das? Also warum kommt es an dieser Stelle? Wenn wir uns erinnern, Meister Dharmakirti spricht ja eigentlich von Zemma, also was ist eine valid perception, was ist eine gültige Wahrnehmung? Und dieser ganze Kurs hat begonnen mit der Frage, was ist tatsächlich eine gültige Wahrnehmung? Von Zemma, von der gültigen Wahrnehmung, von der correct perception, haben wir uns weiterentwickelt zu, wie wäre es eigentlich, wenn ich von Wesen umgeben bin, die permanent nur die Wahrheit sprechen und die totally correct sind, also die immer eine valid perception haben, nämlich Buddhas. Und dann haben wir uns weiter gehangelt, wie wird man eigentlich ein Buddha? Und die Begründungskette dafür war ja, wenn ihr euch erinnert, ein Buddha hat immer Zemma, weil alles, was er hat, eine correct perception ist, also eine total korrekte Wahrnehmung. Die hat er erreicht, weil er in die Wonne eingegangen ist, also weil er die Erleuchtung erlangt hat, went to bliss. Das hat er erreicht, weil er ein Lehrer war, weil er gelehrt hat, weil er das Dharma gelehrt hat. Und das Dharma hat er gelehrt, weil er Mitgefühl hatte, weil er Compassion hatte. Und Compassion hatte er, weil er es über, und jetzt sind wir beim Grund der heutigen Klasse, über viele, viele Leben aufgebaut hat. Also die gesamte Argumentationskette von Dharmakirti ist, um ein Buddha zu werden, um Erleuchtung zu erlangen, muss ich ein Lehrer sein. Ein Lehrer werde ich, weil ich Mitgefühl habe, Great Compassion. Dharma, Venerable Phil hat uns das wunderbar erklärt in der Klasse 6 vor 2 Wochen. Und diese Compassion muss sich entwickeln. Das dauert. Es dauert viele Leben. Many Lifetimes brauche ich für diese Compassion, für dieses Mitgefühl. Und deswegen muss ich mich mit dem Gedanken vertraut machen, dass das nicht über Nacht passiert, sondern dass es ein Entwicklungsprozess ist, der über viele Leben geht und in dem ich deswegen ein Konzept brauche, was nicht nur ein Leben erfasst, nämlich das, in dem wir uns gerade befinden, sondern was im Prinzip existenzübergreifend ist und was ein Konzept beinhaltet, was über mehrere Leben funktioniert. Das ist der Bezug zwischen dem gesamten Kurs und der heutigen Klasse. Master Dharmakirti, und ich beginne mal damit im Prinzip auf die Homework zu gehen, weil das der beste Einstieg in die Thematik ist. Master Dharmakirti bringt jetzt dann im Folgenden, das ist Klasse 8 und 9, insgesamt 10 unterschiedliche Beweisführungen, wieso vergangene und künftige Leben existieren. Und die Frage 1 in der Klasse 8 in der Homework ist, was ist das grundlegende Prinzip von Meister Damakirtis Beweisen zugunsten vergangener und zukünftiger Leben? Und die Antwort darauf ist, der Grundpfeiler von Meister Damakirtis Beweisführung ist, dass das Ergebnis der wesentlichen Ursache, also des Root Causes, des wesentlichen Grundes dafür, der Ursache ähneln muss und zeitlich später kommt. Was heißt das? Also der Geist eines neugeborenen Kindes zum Zeitpunkt der Empfängnis muss durch einen anderen Zustand des Geistes, der einen Moment davor auftrat, bedingt sein. Was will uns das sagen? Das will uns sagen, dieser Moment of Consciousness, dieser Moment des wachen Bewusstseins, den wir im Moment gerade erfahren, ist ein sich öffnender Samen, der gepflanzt wurde durch den letzten davorgehenden Moment eines Bewusstseins, also eines Moments of Consciousness. Das heißt, der Moment des Bewusstseins, den wir jetzt erleben, hat seinen ursächlichen Grund in dem Moment des Bewusstseins, den wir davor erlebt haben. Und dieser Moment des Bewusstseins hat seinen Grund in dem Moment, den wir davor erlebt haben. Das heißt, ich habe eine Kette an Moments of Consciousness, also an Momenten, an Bewusstsein, die nicht abreißt und wo quasi wie bei so einem Dominosteinrennen, wo jeder Dominostein den nächsten umschmeißt, ja, der jeweils nächste Moment an Bewusstsein seine Ursache in dem jetzigen Moment an Bewusstsein hat. Wenn wir das zu Ende denken, dann bedeutet das, dass wir ein Stream of Consciousness sind, also unser Geist ist ein Stream of Consciousness, der existiert since beginningless time, also der keinen Anfang und kein Ende hat. Ist ja auch logisch, weil, wie wir gleich sehen werden, es kann keinen ersten Moment des Bewusstseins geben, weil dieser erste Moment des Bewusstseins nicht aus dem Nichts heraus existieren kann, weil er als Grund einen vorigen Moment des Bewusstseins braucht. Also jeder Moment des Bewusstseins braucht zum Entstehen einen vorigen Moment des Bewusstseins. Daraus folgen zwei Dinge. Das erste ist, unser Stream of Consciousness, unser Mindstream, also unser Strom an Bewusstsein oder unser Geist, existiert since beginningless time, also ohne zeitlichen Beginn, er hat bereits immer existiert. Schlussfolgerung 1 und Schlussfolgerung 2. In diesem Leben, in diesem Körper, kann es keinen ersten Moment des Bewusstseins gegeben haben, weil der wäre ja einfach vom Himmel geplumpst und würde das logische Konzept von Meister Damakirti verletzen, dass dieser Moment an Consciousness einen vorigen Moment an Consciousness, also an Bewusstsein, als Grund gebraucht hätte. Heißt, im Moment der Conception, also der Empfängnis, treffen drei Faktoren zusammen. Zum einen die männliche Energie des Vaters, physisch repräsentiert durch den Samen. Zweitens die weibliche Energie der Mutter, physisch repräsentiert durch die Eizelle. Und drittens ein Stream of Consciousness, der mit diesen beiden anderen eine Verbindung eingeht und dann in einem neuen Körper mündet, der diesen Stream of Consciousness dann für die Dauer unseres Lebens und dieser Existenz beheimatet. Kurzer Exkurs. Deswegen beginnt nach buddhistischer Philosophie dieses Leben in diesem Körper im Moment der Empfängnis, weswegen die buddhistische Philosophie eine sehr radikal ablehnende Sicht auf das Thema Abtreibung hat. Ja, also Abtreibung ist aus Sicht der Buddhisten nicht im biologischen Sinne definierbar, so nach dem Motto, bis Woche 5 ist es nur ein Zellhaufen und ab Woche 6 ist es dann plötzlich ein Mensch oder keine Ahnung, wie da diese Fristen sind. Also es ist eine rein willkürliche juristische Einteilung, die nicht der buddhistischen Philosophie entspricht. In der buddhistischen Philosophie ist jede Abtreibung eine Tötung ungeborenen Lebens und wir sollten alles daran setzen, sie zu vermeiden, wie auch immer uns das gelingt im Einzelfall. Da hat die buddhistische Philosophie aufgrund dieser Logik eigentlich keine andere Herangehensweise als die katholische Kirche oder als die anderen großen spirituellen Traditionen, die im Prinzip auch den Moment der Empfängnis als Beginn des Lebens definieren und nicht einen zufälligen biologischen Reifungszustand, ab dem man jetzt im naturwissenschaftlichen Sinne von menschlichem Leben spricht. Also der mit dem Moment unseres Todes gerät unser Geist, also unser Stream of Consciousness, in einen Zwischenzustand, das sogenannte Bardo, was wir nicht sehen können, weil es eher eine feinstoffliche Existenz ist, in der dieser Geist dann die Zwischenphase überbrückt zwischen altem Körper und neuem Körper. Und dann wird er in einen Erzeugungsvorgang quasi hineingesogen und vereint sich mit der Energie von Vater und Mutter in quasi einer Trinität aus Stream of Consciousness plus Energie des Vaters plus Energie der Mutter zu einer neuen Existenz und reift im Mutterleib zu einem neuen Körper heran, der dann für die Spanne unseres biologischen Lebens auf diesem Planeten unseren Geist beherbergt. Damit macht Meister Dharmakirti etwa 600 nach Christi die gleiche Diskussion auf, wie wir sie heute führen, immer noch führen, zwischen einem spirituellen Weltbild oder einem deterministischen Weltbild. Ein deterministisches Weltbild würde sagen, Leben entsteht durch Synthese von bestimmten Aminosäuren unter bestimmten Umgebungsbedingungen und bestimmte Zellformationen bilden sich dann. Und wenn dieser Zellklumpen groß genug ist, dann werden sich neurophysiologische Reaktionen einstellen. Und dann irgendwann, wenn wir da drauf gucken und es regt sich was, dann sprechen wir von einem menschlichen Leben und einem menschlichen Geist. Dharmakirti sagt, totaler Humbug, ja, also das sind alles Contributing Factors, also das sind alles chemische Faktoren, die mit hineinspielen in die Situation, in der sich ein Geist in diesem Körper entwickelt, aber es kann niemals der eigentliche Root Cause, also der eigentliche kausale Grund dafür sein, weil das unlogisch ist. Und warum das unlogisch ist, da gehen wir dann gleich nochmal durch die ersten 5 oder 6 dieser Beweise. Ich kann mich noch sehr gut an meinen eigenen Weg erinnern in dieses ganze Thema Reinkarnation und Wiedergeburt. Und ich kann mich gut erinnern, dass mir das am Anfang total obskur erschien und ich mir das eigentlich nicht so wirklich vorstellen konnte. Und das war einer der Momente, wo mein Verständnis wirklich lange nach den entsprechenden Teachings zu einem Moment einfach umgeflippt ist. Also ich habe damals einen Spaziergang mit meinen Hunden unternommen, abends irgendwie nochmal durch den Park gegangen und mit den Hunden unterwegs und ein regnerischer Herbsttag, so wie heute. Und plötzlich hatte ich wirklich einen Moment der völlig überraschenden Erkenntnis, wo diese Skepsis total geflippt ist in, wie konnte ich eigentlich jemals der Meinung sein, dass es irgendwie anders ist als so. Ja, also das Einzige, was logisch und sinnhaft ist, ist diese Erklärung und das ist in diesem Moment klar geworden und seit diesem Moment habe ich eigentlich keine Zweifel mehr daran. Um solche Momente zu erreichen, sind 2 Dinge wichtig. Das erste ist, man muss die Fähigkeit haben, es mal einen Moment zur Seite zu legen, wenn es einem am Anfang noch ein bisschen obskur und unglaubwürdig erscheint. Und das Zweite ist, man darf es eigentlich nicht ablehnen zu einem Zeitpunkt, wo man es noch nicht begriffen hat. Mir hat während meiner gesamten buddhistischen Ausbildung, auch später im Tantra, immer sehr geholfen, einen Perspektivwechsel, den ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Ich habe mich immer in zwei Rollen verstanden. Ich habe mich als Practitioner verstanden, der diese Praktiken lernt und praktiziert. Und ich habe Momente des Zweifelns und des Nichtverstehens und des Ablehnens immer überbrückt mit dem Begeben in die Haltung eines Anthropologen, ja, der einen tibetischen Volksstamm erforscht und der mit großem Erstaunen die merkwürdigen und obskuren Dinge zur Kenntnis nimmt, die in diesem Volksstamm anscheinend gang und gäbe sind. Und das hat mich davor bewahrt, ehrlich gesagt, zu früh zu sagen, was für ein Quatsch, ja, glaube ich nicht, verwerfe ich. Wenn wir das tun, dann pflanzen wir den Samen dafür, es nicht zu verstehen, sondern wir müssen in der Lage sein, es zur Seite zu legen, es vielleicht mit den Augen eines Anthropologen zu sehen, der sagt, wow, spannend, was sich Master Dharmakirti da im Jahre 600 ausgedacht hat, nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis und betrachte es als interessanten Beitrag, den ich mal zur Seite stelle. Und der Anthropologe kam immer dann ins Spiel, wenn der Practitioner am Ende war, weil er Zweifel hatte, weil er es nicht begriffen hat, weil es total im Widerspruch stand mit dem, was er bisher geglaubt hat, und weil der Practitioner der Versuchung erlegen wäre, zu sagen, was für ein Quatsch, ja, und dann kommt der Anthropologe ins Spiel. Vielleicht überlegt ihr euch irgendwie ein ähnliches Konstrukt oder eine ähnliche Situation, um mit der Situation umzugehen, dass einem einige Dinge am Anfang ein bisschen merkwürdig vorkommen und man sie nicht versteht. Master Dharmakirti nimmt also nicht weniger auseinander als unseren heutigen, teilweise vorherrschenden, rein deterministischen, naturwissenschaftlichen Blick auf die Welt, der sagt, Leben entsteht durch die richtige Kombination von Umgebungsbedingungen und Aminosäuren, die sich zu Zellverbünden entwickeln. Die entwickeln sich durch Zellteilung weiter und zu irgendeinem Moment, wenn sich genügend Zellen spezialisiert haben und ein Gehirn bilden, kann ich neurologische Funktionen wahrnehmen, und irgendwann, wenn diese neurologischen Funktionen über ein Zucken hinausgehen, dann spreche ich von einem Menschen und von einem menschlichen Leben. Dharmakirti sagt, das kann nicht sein. Ja. Alles wichtige Umgebungsbedingungen, also ich habe gar nichts gegen die chemische und aminosäurebasierte Darstellung der Naturwissenschaft, aber das beschreibt immer nur das Wie, aber niemals das Warum, und es beschreibt immer die Contributing Factors, also die Faktoren, die dazu beitragen, dass es funktioniert, aber niemals den eigentlichen Root Cause. Frage 2 der Homework. In seinem ersten Beweis listet Master Dharmakirti drei Eigenschaften auf, die an einem früheren Leben beteiligt sein mussten. Benenne diese. Erstens funktionierende Sinneskräfte, zweitens Atmung, drittens ein funktionierender Geist. Das ist das, was wir beobachten dürfen. Also wenn ein Säugling aus dem Bauch kommt, dann sehen wir, er hat einen funktionierenden Geist. Das Beispiel in den Teachings ist, er hat Angst, ja, er hat vielleicht Angst im Dunkeln, er schreit, also er lässt uns durch seine Aktionen erkennen, dass er bereits Emotionen mitgebracht hat auf diese Welt, auch in den allerersten Momenten seines Lebens, dass er Aversion hat oder Liking, dass er einfach emotional reagieren kann. Also das heißt, es muss ein funktionierender Geist vorhanden sein. Das Zweite ist, er atmet offensichtlich. Und das Dritte ist, er hat funktionierende Sinneskräfte, weil er offensichtlich Dinge wahrnimmt, auf Akustik reagiert, auf Bewegungsreize reagiert und so weiter. Also er hat funktionierende Sinneskräfte. Jetzt sagt Master Dhammakirti, wie soll das gehen, dass diese drei Dinge, funktionierende Sinneskräfte, Atmung und ein funktionierender Geist, aus den Tissues entstehen, also aus dem Gewebe. Ja? Der Grund für Gewebe ist Gewebe, also Gewebe bringt Gewebe hervor, aber Gewebe bringt nicht Atmung, einen funktionierenden Geist und funktionierende Sinneskräfte hervor. Das ist total unlogisch. Atmung bedeutet, ich muss bereits vorher geatmet haben, funktionierende Sinneskräfte sind eine Fortsetzung der Sinneskräfte, die ich vorher hatte, und der Geist ist eine Fortsetzung des Geisteskontinuum, was wir auch in unserem letzten Leben hatten. Das ist jetzt keine Negation der ganzen Naturwissenschaften und der ganzen Chemie und der ganzen Neurobiologie. Natürlich brauche ich einen komplexen Prozess der Synthese von Aminosäuren, aus denen sich dann ein menschlicher Körper entwickelt. Aber das sind eben die chemischen Prozesse, die ablaufen als unterstützende Faktoren und nicht die eigentlich treibende Kraft des Grundes dahinter. Das Argumentationsprinzip von Master Dhammakirti über all diese Beweise ist immer das gleiche, ja, nämlich etwas, was ich beobachte, muss aus einem ähnlichen, vergleichbaren Grund hervorgegangen sein, also die Sinneskräfte aus vorigen Sinneskräften, die Atmung aus voriger Atmung und der funktionierende Geist aus dem Geist davor. Das kann sich nicht aus den Tissues oder aus dem Gewebe entwickeln. Homework Question Nummer 3, und das ist jetzt ganz spannend, nenne die vier Basiskomponenten, Elemente von physischer Substanz und beschreibe ihre Funktionen. A, das Element Erde, die Energie hinter Festigkeit und Starrheit. B, das Element Wasser, also die Energie hinter Nässe und Fließen. Und C, das Element Feuer, die Energie hinter Hitze und Brennen. D, das Element Luft, die Energie hinter Leichtigkeit und Bewegung. Mit diesen Elementen habe ich am Anfang etwas gekämpft, weil ich sie nicht ganz in mein naturwissenschaftliches Weltbild verankern konnte. Geshe Michael erklärt das ganz schön in seiner Originalklasse zu diesem Kurs, indem er auch seine eigenen Zweifel an diesen vier Elementen am Anfang einräumt, sagt, das hat er am Anfang gar nicht verstanden, aber irgendwann sei ihm klar geworden, dass die zu interpretieren sind als Energien hinter der physikalischen Welt der Atome, Moleküle und weiteren Teilchen, die wir benennen können, die im Prinzip deren Anordnung und deren Eigenschaften determiniert. Ja, also ob sich ein Atomkern als Kohlenstoffatom wiederfindet oder als Sauerstoff- oder Wasserstoffatom, hängt im Prinzip natürlich physikalisch gesehen von der Anordnung der Protonen, Elektronen und Neutronen ab, aber die dahinterliegende Energie, die dazu führt, dass sich diese Protonen, Elektronen und Neutronen so anordnen, dass daraus entweder ein Kohlenstoffatom oder ein Wasserstoffatom wird, sind die Energien der Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft. Die kommen immer wieder in unterschiedlichen Funktionen, also unterschiedlichen Zusammensetzungen vor. Und das dominierende Element determiniert dann, welche Substanz ich tatsächlich vor mir habe. Also eine Flüssigkeit ist dominiert durch das Element Wasser. Ein thermischer Prozess ist determiniert durch das Element Feuer. Wind und viel Energie, die in Bewegung ist, Leichtigkeit, Fliegen, ist durch das Element Luft determiniert und Festigkeit, Starrheit, Beton, Steine, alles Mögliche, was eine Festigkeit aufweist, ist durch dieses Element Erde dominiert. Frage 4, und das ist gleichzeitig die letzte Homework-Question, nenne drei Gründe, warum die drei Eigenschaften nicht von den Elementen verursacht sind. Die sind A, immer wenn du die Elemente kombinierst oder ein Element alleine hast, müsste ein Geist entstehen. B, der Geist lebt und die Elemente sind Steine, Chemikalien und dergleichen, keine lebenden Dinge. C, die drei Eigenschaften müssten von etwas verursacht sein, das vorher war und von ähnlicher Art ist. Also auch das wieder ein kritisches Hinterfragen unseres deterministischen Weltbildes. Wenn man jetzt mal in der historischen Rückschau die Elemente von damals gleichsetzt mit unserem heute naturwissenschaftlich viel reiferen Verständnis an Chemie, an Aminosäuren, an sonstigen, sagt Master Damakirti, der Geist lebt und all die zellularen und atomaren Strukturen, auf denen er aufbaut, sind unbelebte Dinge. Ja? Und dann Argument Nummer drei, unbelebte Dinge können nur unbelebte Dinge hervorbringen und keine belebten Dinge. Das heißt, etwas Belebtes wie der Geist, auch wenn er die Elemente, in Klammern Chemikalien, als Contributing Factors braucht, um hervorgebracht zu werden, ist Leben und damit kann er nicht hervorgebracht werden. Und die erste Antwort, also Antwort Nummer A, immer wenn man diese Elemente kombiniert oder ein Element allein hat, dann müsste ein Geist entstehen. Auch das ist ja nicht der Fall. Also ich kann alle biologischen Umgebungsfaktoren schaffen an Zellteilungen, Aminosäuren, Zellklumpen und so weiter in einer Petrischale und dann entsteht daraus ein Zellhaufen, aber es entsteht kein Geist, was für Master Damakirti ein weiterer Beweis für die Tatsache ist, dass diese Eigenschaften, also diese drei Eigenschaften des Kindes, nämlich die funktionierenden Sinneskräfte, die Atmung und der funktionierende Geist, dass die eben nicht von den Elementen allein verursacht sind. Das fand ich schon relativ spannend, weil diese Diskussion hat er im Jahre 600 nach Christi geführt und sie geht zurück auf die Lehren des Buddha 500 vor Christi. Also im Prinzip ist es eine 1500 bis 2000 Jahre alte, sehr substanzielle Auseinandersetzung mit einem deterministischen, materialistischen Weltbild der Entstehung von Leben, was sich im Prinzip bis heute in unserem Verständnis irgendwie gehalten hat. Warum sind diese Erkenntnisse, die wir in dieser Superklasse lernen, nicht Common Sense? Also warum ist das quasi noch was, was wir teilen? Einfach, weil nur wenige Menschen auf diesem Planeten das Karma haben, so tief in Dharma einzusteigen, dass sie in der Lage sind, die real causes hinter den scheinbaren causes zu erkennen. Dazu zählt ihr in dieser Klasse und also für mich war damals, als ich zum ersten Mal gehört habe, dieser Kurs einer der Kurse, die mein damaliges Weltbild echt auf den Kopf gestellt haben. Ja? Also, weil man hat sich vorher ja beschäftigt mit Karma, man hatte mal so ein Verständnis von Wiedergeburt, aber dieser Grundgedanke, dass ein Stream of Consciousness since beginningless time existiert, dass jeder Moment dieser Consciousness als Bedingung ein Vormoment von Bewusstsein hat und sich daraus ableitet, dass es ein since beginningless time existierender Mindstream ist, der von Körper zu Körper zu Körper zu Körper weitergeführt wird. Das ist mir eigentlich in dieser Klasse damals zum ersten Mal so richtig klar geworden und hat dann irgendwann ein bisschen später mit dem geringen zeitlichen Versatz auch total Sinn gemacht. Jetzt schauen wir noch mal kurz durch diese fünf Beweise. Also Beweis Nummer 1, nimm diese drei Faktoren, die wir bei einem Säugling beobachten, nämlich Atmung, Lebensgeist, sie kommen von etwas, das ihnen nicht gleicht Ja, also das heißt, sie müssen aus etwas Ähnlichem entstehen. Atmen aus Atmung, lebendes Gewebe aus Gewebe, Geist aus Geist. Und sie können nicht entstanden sein aus dem Gewebe, aus den Tissues etc., die wir beobachten oder die jetzt rein physisch den Säugling konstituieren in seiner physikalischen Form, wie er vor uns liegt. Auf Tibetisch heißt das Rang, Gi, Rig, La, Tu, Me, Chen. Diese drei Dinge sind nicht etwas, das nicht von der gleichen Art abhängig ist. Oder im nächsten Satz, Lu, Ni, Ba, Shik, Le, Ki, Men. Also sie werden nicht vom Körper selbst hervorgebracht. Sie werden nicht vom Körper selbst hervorgebracht, heißt, die Ansammlung an Zellen, heutiges naturwissenschaftliches Verständnis, oder die Ansammlung an Elementen, damaliges wissenschaftliches Verständnis, bringt nicht Atmung, Sinneskräfte und Geist hervor, sondern die müssen hervorgebracht werden von dem davor stattgefunden habenden Moment des letzten Bewusstseins. Beweis Nummer 2, nimm diese drei. Sie kamen nicht allein von den vier Elementen, weil sie von etwas Vorangegangenem der gleichen Art kommen. Also gleiche Betrachtung von der anderen Seite als Beweis Nummer 2. Die vier Elemente sind die Energie, die der physischen Substanz zugrunde liegt, die feinstoffliche Energie dahinter, die physische Substanz antreibt, die Basis aller physischen Substanz und so weiter. Aber sie bringen am Ende nicht den tatsächlichen Geist hervor. Da Makirti sagt, dass diese drei Dinge nicht aus irgendeiner Kombination der Elemente kommen können, weil die Elemente sind ja nicht verschwunden wie in einer chemischen Reaktion und haben sich in den Geist verwandelt und können deswegen nicht die wesentliche Ursache sein. Die visuelle Sinneskraft ist gegenüber den anderen Sinnen so übermächtig, dass wir unser Augenlicht als unseren Geist ansehen. Also wir glauben, dass die Welt herum konstituiert ist durch das, was wir sehen, und verwechseln das mit dem Geist. Übersehen dabei, dass die Sinneskraft des Sehbewusstseins, also unserer Eye-Consciousness, der Bereich der Zellen ist, der im Prinzip nur optische Signale empfängt, die für sich genommen nur Colors und Shapes sind und die eigentlich dann den Geist brauchen, der sie interpretiert, abhängig von unserem jeweiligen Karma, zu denen Perceptions oder Eindrücken formt, aus denen sich unsere Welt konstituiert und die wir dann wahrnehmen. Beweis Nummer 3, nimm diese drei, sie kamen nicht allein von den vier Elementen, weil die vier Elemente kein lebendes Wesen sind. Also lebende Dinge entwickeln sich nicht aus den vier Elementen, nicht aus Chemikalien oder Gestein. Der Geist hat weder Ähnlichkeit mit physischer Substanz, noch ist er auf den physischen Körper begrenzt. Ja, also unser Geist kann, wenn wir ihn schweifen lassen, das hat sogar in den Volksmund Eingang gefunden durch diese Redensart, wir lassen unseren Geist schweifen. Ja, das ist sogar im Deutschen angekommen als der Geist ist nicht gebunden an unseren Körper. Wir können unser Bewusstsein zu jedem beliebigen Zeitpunkt an einen anderen Ort transportieren und können uns, unser Geist kann, wie es in dem Teaching steht, nach China wandern, er kann abschweifen von dem Meditationsobjekt, er kann den Körper verlassen, er kann andere Körper mit einschließen, Mutter, Kind ist ein typisches Beispiel dafür und so weiter und so fort. Also Dharmakirti sagt ganz klar, die vier Elemente sind kein Leben. Ja. Das sind die Grundbausteine, aus denen sich unser Körper und die Hülle zusammensetzt, in der wir existieren. Aber die Atmung, die Sinneskräfte und der Mindstream, die Consciousness, sind lebende Dinge, die nicht aus den nicht lebenden vier Elementen hervorgebracht werden. Beweis Nummer 4, nimm den Geist. Er ist nicht etwas, was nicht in das nächste Leben hinübergeht. Doppelte Negation bedeutet, er ist etwas, was in das nächste Leben hinübergeht, weil der Geist die Fähigkeit besitzt, sich selbst fortzuführen. Der Geist existiert von Moment to Moment, also von einem Moment auf den nächsten. Warum sollte er bei Eintritt des Todes, Anmerkung von mir, unseres physischen Körpers, Klammer zu, auf einmal aufhören, weiter zu bestehen? Ja. Also alles, was wir kennen aus Nahtoderfahrungen, aus Leuten, die sehr nahe an dem Tode ihres physischen Körpers nochmal zurückgekehrt sind und die das beschreiben, stützt eigentlich auch heute in bestimmten Segmenten der Wissenschaft relativ deutlich die Erkenntnis, dass unser Bewusstsein nicht endet, wenn unser physischer Körper tot ist. Also es gibt ganz klare Nahtoderfahrungen von Menschen, die glaubhaft und belegbar physisches Bewusstsein weiter hatten und später artikulieren und dokumentieren konnten, die bei Unfällen, Herzinfarkten, Todesfällen und so weiter einen eigentlich biologisch nicht mehr lebendigen Körper hatten, der dann durch Reanimation oder andere Dinge wieder ins Leben zurückgebracht wurde und es ihm ermöglicht hat, in diesem Körper ein bisschen weiterzuleben. Da markiert die Sicht darauf ist ganz klar, warum sollte der Geist enden? Kann er nicht, ja, weil jeder Moment an Bewusstsein einen weiteren Moment an Bewusstsein hervorbringt. Insofern kann es weder einen letzten Moment des Bewusstseins geben, im Moment unseres physischen Todes, noch kann ein Moment, der erste Moment des Geistes gewesen sein, was ja die Meinung ist, die wir uns nach deterministisch-materialistischem Weltbild zugelegt haben. Beweis Nummer 5, nimm die Elemente, nimm die 4 Elemente, sie sind nicht die Ursache der 3. Die 3 sind wieder die Dinge, die wir bei einem neugeborenen Kunden beobachten können, also die Sinneskräfte, den Atem und den Geist. Denn es sollte nie Fälle geben, bei denen die 3 Elemente die 3 nicht hervorbringen. Also wieder doppelte Negation, schwierig zu verstehen. Jedes Mal, wenn du die Elemente und die Chemikalien kombinierst, müsste ein Geist erzeugt werden. Also wieder der Fall mit der Petrischale. Also immer, wenn ich alles zusammenkippe, was nach Meinung der Naturwissenschaft der Grund ist für die zellulare Entwicklung zu menschlichem Leben, dann müsste daraus ein Geist erzeugt werden, was aber tatsächlich nicht passiert. Im Gegensatz zu Damakirtis Zeit sind wir heute in der Lage, den Moment der Conception außerhalb des physikalischen Körpers der Mutter durchzuführen, durch künstliche Befruchtung. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ein Moment der Conception bleibt, nur dass wir ihn künstlich herbeiführen, indem wir das Gleiche machen, was normalerweise im Körper der Mutter passiert. Nämlich den Samen des Mannes, die Eizelle der Mutter, zusammenzubringen. Und in dem Moment wird von einem Magnet ein im Bardo befindlicher Stream of Consciousness, also ein herumgewirbelter Geist, angezogen von diesem Prozess, den er beobachtet und dort hingezogen wird, und vereinigt sich mit diesen beiden dann zu einem Prozess, aus dem dann ein Körper entsteht, der wiederum diesen Geist aufnimmt. Das war Beweis Nummer 5. Beweis Nummer 6, das ist der letzte, und die anderen 4 kommen dann in der Klasse 9. Nimm die Elemente, sie sind nicht Ursache der 3, weil mehrere Elemente mehrere Personen verursachen würden. Also das ist quasi der Bereich Singular-Plural. So nach dem Motto, wenn ich dann mehr von diesen Elementen zusammenkippe, als ich das tue, dann müssten eigentlich mehrere Personen entstehen. Passiert auch nicht, ja, was ein weiterer Grund dafür ist, dass ich quasi singulär einen Mainstream habe, der im Moment der Conception zu diesen beiden Energien, männlich-weiblich, dazustößt und sich dann verbindet zu dem, was uns dann als Person ausmacht. Dann gibt es noch so einen kleinen Appendix an diese Klasse. Es gibt vier Arten, geboren zu werden. Nummer eins, Mutterleib, also im Womb, bedeutet Menschen und Säugetiere. Nummer zwei, ein Ei. Nummer drei, durch ein Wunder, Padmasambhava. Und Nummer vier, Wärme und Feuchtigkeit. Das muss man jetzt ein bisschen im historischen Kontext interpretieren. Moskitos, Mücken und so weiter, die konnte man damals mangels Mikroskopen und so weiter noch nicht in ihrer Fortpflanzung beobachten. Da sind die alten Tibeter oder die alten Inder davon ausgegangen, dass die einfach aus Wärme und Feuchtigkeit entstehen. Und dann gab es auch zu Buddhas oder Master Dhammakirtis Zeiten einige Schlauberger, die dann argumentiert haben, hey, entsteht ein Salamander, da passt ja deine ganze Theorie nicht darauf. Und dann hat Master Dhammakirti gesagt, ja, habe ich auch schon gecheckt, es gibt auch Lebewesen aus dem Ei krabbeln und nicht unbedingt aus dem Mutterleib, was aber an dieser grundsätzlichen Argumentation nichts ändert. Das ist so ein Appendix, an den ich mich nicht erinnern kann, dass der in den weiteren Teachings noch eine großartige Rolle spielt. Der taucht ab und zu wieder auf als Zitat, aber hat dann keine weitere große Bedeutung mehr und wir müssen ihn auch ein bisschen interpretieren im historischen Kontext und dürfen das nicht deutlichen. Trotz alledem, Mutterleib, Ei, Wärme und Feuchtigkeit, wenn wir das mal als Wachstumsumgebung für Kleinstlebewesen, Fliegen, Moskitos und so weiter betrachten, dann ist es natürlich durchaus noch eine Beschreibung, die auch heute noch verständlich ist, sagen wir es mal so, insbesondere wenn wir sie interpretieren. Jo, das war die Klasse. Für mich war das vor einigen Jahren als Listener, als Hörer eine ganz, ganz wichtige Klasse und ich hoffe, ich habe ein bisschen was euch davon vermittelt, auch was mich bewegt hat rund um dieses Thema und ich glaube, wir haben durchaus noch ein paar Minuten für Fragen. Dazu müsstet ihr euch dann kurz unmuten oder Sunam müsste euch unmuten.
Ich habe die dritte Art nicht verstanden. Die vier Arten, geboren zu werden, Mutterleib, Ei, was war das dritte?
Durch ein Wunder.
Ah, durch ein Wunder. Mhm.
Also in der christlichen Mythologie repräsentiert durch die jungfräuliche Geburt Marias, also quasi Jesus als Sohn Gottes, ist nicht entstanden durch Conception, sondern er ist entstanden durch ein Wunder, um die besondere Bedeutung dieser Existenz spirituell hervorzuheben.
Ich habe jetzt noch eine grundsätzliche Frage zum Studieren. Ja. Wenn ich mir jetzt die Unterlagen schon ausdrucke und während des Teachings neben mir habe, ist es unterstützend oder ist es besser, ich höre zuerst das Teaching, schreibe mit und nehme dann erst die Unterlagen?
Dazu würde ich keine generische Empfehlung abgeben wollen, sondern ich würde einfach sagen, hängt davon ab, was du für ein Lerntyp bist, ob es dir leichter fällt, dich mit der Sache vertraut zu machen, es vielleicht schon vorher zu lesen, oder ob du erst mal zuhörst und danach nachliest, alles gut. Wenn es mal später in Tantra geht, dann sind ja alle Unterlagen secret. Und in meiner Ausbildung war es so, dass ich die von meinen Lehrern immer erst kurz vorher bekommen habe und dann manchmal mit der Aufforderung, schaut es euch schon an vorher und manchmal mit der Aufforderung, schaut es euch nicht an. Ja, also beide Möglichkeiten später machbar in dem Bereich der Teachings, in dem wir jetzt sind. Spricht überhaupt nichts dagegen, es sich vorher anzuschauen und auch mal vorher reinzugucken oder es während der Klasse neben sich liegen zu haben.
Also die generelle Empfehlung ist, die Notizen ja, die Lektüre sollte man erst nach der Klasse angehen.
Ah, ja.
Weil die Idee ist, dass du praktisch die Lektüre erst durch die Erklärungen in der Klasse verstehst. Weil die Lektüre ist ja meistens ein wenig schwieriger. Es sind ja alte Schriften.
Ja.
Und deswegen ist die Empfehlung, die Lektüre eigentlich erst nach der Klasse zu lesen.
Aber die Notes...
Die Notizen, also habe ich auch immer so gemacht, ausgedruckt und auch praktisch ergänzt. Dann musst du nicht alles mitschreiben. Also das ist ja einfach auch ein praktischer Faktor.
Dankeschön.
Gerne. Bitte.
Holger?
Ja?
Ich hätte auch noch eine Frage.
Bitte.
Wir hatten in unserer Hausaufgabegruppe eine sehr interessante Diskussion über den Moment des Empfängnis bei eineigen Zwillingen. Was passiert da genau mit dem Geist? Weil wenn es eineige Zwillinge sind, dann sind es ja zwei Menschen, sage ich mal.
Ja, also dann, dann ist der Moment der Conception eigentlich ein doppelter Moment, ja, in dem dann die karmischen Ursachen geschaffen werden, in denen sich zwei Mindstreams in Körpern manifestieren können. Interessanterweise gibt es auch den umgekehrten Fall, also es gibt den Fall, dass sich die Inkarnation eines Hohen Lamas in mehreren Körpern reinkarniert. Ja, und wer von euch mal diesen Film Little Buddha gesehen hat, da ist es so, da suchen sie also relativ verzweifelt nach der Inkarnation eines Hohen Lamas und dann finden sie am Ende zwei, in denen er sich quasi in beiden manifestiert hat.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es kommt dann in ein, sag ich mal, Zellklumpen kommen zwei Geister rein und die teilen sich dann auf in zwei Embryonen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Nein, sondern in dem vor der Zellbildung, also in dem Moment, also ich würde es tendenziell nicht chemisch verstehen, sondern ich würde es feinstofflich verstehen. Also in dem Moment, in dem die Energie der Mutter und die Energie des Vaters in der Conception zusammengelangen, verdoppelt sich dieser Vorgang und es existieren dann quasi zwei Entities, in die ein Mindstream hineingeht und daraus entwickeln sich dann zwei unterschiedliche biologische Wesen.
Okay.
Die aus der gleichen physikalischen Eizelle hervorgegangen sind.
Okay. Danke.
Holger, darf ich noch was fragen?
Bitte, Judith.
Ja. Unser wissenschaftlich geprägtes Weltbild geht ja davon aus, und ich habe so verstanden, dass der Geist eigentlich das Gehirn ist.
Ja.
Habe ich das jetzt eigentlich erst jetzt verstanden, dass es in diesen Klassen darum geht, eben das genau zu beweisen, dass das nicht so ist?
Korrekt. Unser Geist ist nicht das Gehirn.
Eben. Und diese Klassen, jetzt habe ich das Handwerk, mit diesen Klassen mal erst selbst und dann vielleicht irgendwann jemand anderen zu erklären, dass das eben nicht so ist, dass das Bewusstsein nicht gleich Tieren ist.
Ja, wir setzen in unserem westlich geprägten Verständnis Gehirn und Geist gleich. Ja? Und dieses Verständnis kippt in dem Moment, wo ich Geist interpretiere als Stream of Consciousness. Und Stream of Consciousness beispielsweise im Bardo, also zwischen zwei physischen Körpern, existiert und weiter besteht von Moment zu Moment, ohne dass es im Gehirn im Spiel ist. Mhm.
Das Interessante ist auch, dass moderne Forschung es genau bestätigt, dass Geist und die Gehirnmasse, die physische, nicht identisch sind. Es gibt ganz viele Funktionen, die sie im Endeffekt bisher nicht im Gehirn lokalisieren konnten. Zum Beispiel die Erinnerung. Also die moderne Forschung praktisch untermauert genau diese praktisch buddhistische Sicht, dass Geist und Gehirn nicht identisch sind.
Gut. Ich kann noch kurz was aus der Medizin kommen, aber da findet wirklich im Moment ein totaler Paradigmenwechsel statt. Mhm. Also die Wissenschaftler, die sehen das auch nicht mehr so, dass das identisch ist. Wenn man sich die ganze Hirnforschung anschaut und die ganze Neurowissenschaft, also das bestätigt genau das. Ja.
Ich habe auch noch eine Frage.
Ja, lass mich noch ganz kurz auf die Petra antworten. Das ist ein sehr spannender Prozess, der da stattfindet. Und die Frage natürlich dahinter ist auch, ist das self-existing? Ja, nein, ist es nicht, sondern wir haben das Karma zu erleben, dass sich die unterschiedlichen als unvereinbar geglaubten Wissensbereiche sukzessive annähern. Ja, und je mehr wir praktizieren und je intensiver wir praktizieren, desto geringer werden quasi die kognitiven Dissonanzen zwischen dem, was wir in der Wissenschaft erleben und dem, was wir sehen. Also im buddhistischen Sinne gesagt, wir erschaffen eine Realität, in der Wissenschaft mehr und mehr das bestätigt, was wir in diesen Teachings wahrnehmen.
Ich möchte noch was dazu sagen, weil ich mich als Naturwissenschaftlerin mit dem wirklich intensiv beschäftige. Es gibt so viele Publikationen mittlerweile von Naturwissenschaftlern, Mediziner und so weiter, die halt auch mit dem Thema Meditation sehr firm sind und die weisen genau nach, wie Meditation die Hirnstruktur beeinflusst und so weiter. Also das wird alles jetzt wissenschaftlich fundiert, also nur mal zu dir, so weit auseinander klafft es jetzt nicht mehr und es wird tendenziell sich noch weiter annähern, außer man ist bei irgendwelchen alten Hardcore-Full-Medizin, sage ich jetzt einmal, weil die gibt es natürlich auch noch, aber die ja. Geht ganz sicher in diese Richtung, also da bin ich sehr zuversichtlich.
Ja. Ja, es gibt mittlerweile sogar in der Psychologie eine ernsthafte Reinkarnationsforschung. Da gibt es in Freiburg einige, die sich damit beschäftigen. Wobei das, was wir in dieser Klasse gelernt haben, nämlich dass unser Geist ein Stream of Consciousness ist von Moment to Moment, der sich über unterschiedliche Körper in unterschiedlichen Inkarnationen weiterentwickelt, das ist jetzt auch in der modernen Neurowissenschaft noch nicht ganz angekommen, sondern da ist es immer noch eine Einheit aus Körper und Geist, die im Prinzip in den allermeisten Betrachtungen auf diese eine physikalische Existenz oder biologische Existenz, in der wir uns gerade befinden, reduziert ist und diesen übergreifenden Stream of Consciousness noch nicht in dieser Weise propagiert. Aber wir werden das Karma haben, auch das noch zu erleben.
Gut. Ja, eine Frage.
Ich habe eine Frage zum Beweis 6 aus der Klasse. Ich verstehe noch nicht ganz, wenn es im dritten Sternchen heißt, weil mehrere Elemente mehrere Personen verursachen würden.
Ja.
Also irgendwie hänge ich da.
Naja, die Idee dahinter ist, wenn du die Menge der vier Elemente die wir definiert haben, variieren würdest, also ein kleines Gedankenexperiment, du würdest doppelt so viel Feuerelement und doppelt so viel Wasserelement in der richtigen Kombination zusammenmischen, wenn diese Elemente die Ursache wären, ja, für diese drei Phänomene, die wir beobachtet haben, dann müssten ja auch mehr davon entstehen, also zwei Atmende oder zwei Geister oder sonstiges. Das ist jetzt natürlich schwer quantifizierbar in Mengen, sondern das ist mehr ein philosophisches Argument. Würde ich die Einheiten, die Mengen, die Abwiegungen dieser Elemente verändern, duplizieren, verhundertfachen, dann müsste ja mehr als eine Person daraus entstehen, wenn die Person die Ursache in den Elementen hätte und nicht in dem, was wir diskutiert
haben. Okay, verstehe ich, ja. Danke.
Holger, dürfte ich bitte noch eine Frage stellen?
Ja, gerne.
Hier im Westen spricht man ja oft über Körper, Geist und Seele. Und
ja.
Im Buddhismus habe ich bis jetzt eigentlich gemerkt, da sprechen sie über Körper und den Geist.
Ja.
Und mir ist jetzt noch nicht so bekannt, wie kann ich die zwei sozusagen zusammenschließen, dass ich sage, der Geist im Buddhismus ist gleich wie der Geist im, jetzt hier bei uns. Wie ich ja vorhin aus der Frage von der Judith verstanden habe, wird ja eher der Geist mit dem Gehirn in Verbindung gebracht. Oder ist der Geist aus dem Buddhismus eher die Seele, hier in unserem konventionellen Denken? Könntest du da vielleicht ein bisschen Licht reinbringen?
Ja, also der Geist oder unser Bewusstsein würde ich im Prinzip gleichsetzen als umfasst die in der christlichen Sicht getrennten Begriffe Geist und Seele, wobei das natürlich ein Mapping ist, was dann relativ schwierig ist, weil man dann in die Details reingehen müsste, was verstehen wir im christlichen Sinne unter Geist und was verstehen wir im christlichen Sinne unter Seele. Grundsätzlich ist der Stream of Consciousness, also unser Bewusstsein, in der buddhistischen Sicht eben das, was uns ausmacht und quasi der Träger unserer karmischen Informationen, die die Welt bestimmen, die sich uns dann über unsere Sense Powers erschließt und die auch all unsere karmischen Samen trägt und die dann die Welt formen, die wir erleben und die wir gezwungen sind zu erleben aufgrund der karmischen Samen, die wir gepflanzt haben. Das wird transportiert in unseren Geist, in diesem Stream of Consciousness.
Und wäre das dann die Seele im christlichen Sinne?
Da würde ich gerne was dazu sagen, Holger, wenn ich darf.
Ja, sehr gerne.
Die christliche Seele wird oft als sozusagen eine Einheit verstanden, die, wie soll ich sagen, die sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit von uns hat und die uns auch beeinflusst. Und in dieser Definition lehnen wir den Begriff Seele ab, weil es sozusagen keine eigenständigen Anteile gibt, der unabhängig von eben von diesem Mindstream, der durch unser Karma sozusagen entsteht und am Leben erhalten wird, weitergeht. Also es gibt keine Instanz in uns, die außerhalb von diesem Geistesstrom steht.
Das würde natürlich voraussetzen, dass wir Seele im christlichen Sinne so quasi als exterritorial interpretieren, was einige tun, andere wiederum auch nicht. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, ist es ein bisschen schwierig zu mappen, weil man da in die Definition von Seele einsteigen würde.
Darf ich auch was dazu sagen?
Klar.
Also wenn ich das jetzt aus christlicher Sicht betrachte, die unsterbliche Seele, und mit dem bisschen Wissen, was ich jetzt über die Teachings bekommen habe, wenn man das in die buddhistische Sichtweise, wenn man das übersetzt, dann kann jetzt in meinem neuen Verständnis, was so gerade erwacht, die Seele eigentlich nur der unsterbliche Samenpool sein, der sich permanent weiterentwickelt.
Wenn du es so definierst, ja, dann ist es korrekt. In dem Moment, wo du es im Endeffekt durch Karma bedingt siehst, in dem Moment, wo du es als eigenständige Einheit, die mehr oder minder dich bestimmt, siehst, in dem Sinne lehnen wir es ab. Deswegen, wie gesagt, du kannst es nur beantworten, wenn du die Definition hast. Du hast es jetzt sozusagen als Träger der karmischen Information bezeichnet. Und das ist korrekt. Und dadurch würdest du praktisch deine Seele verursachen und du würdest auch im Endeffekt die Resultate erfahren. In dem Moment, wo du Seele aber wirklich sozusagen als diesen kleinen Teil, der jetzt irgendwas in dir fremdsteuert, also nicht außerhalb von dir, sondern als eigenständige Einheit, die nicht durch Karma erzeugt wird, siehst.
In dem sehen wir es ab. Ja, würdest du Seele als self-existent betrachten, unabhängig von dir und deinem karmischen Samen, dann wäre es nicht kompatibel. Aber du hast einen Begriff gebracht, nämlich Unsterblichkeit. Also Unsterblichkeit ist der Anteil, an dem sich dann christliche und buddhistische Philosophie wieder überlappen. Ja, genau dem Grunde, den du selber auch gesagt hast. Der Seelenbegriff im Christentum hat ja quasi ein jenseitiges Heilsversprechen in der Unsterblichkeit dieser Seele, dass die auch den Tod des physischen Körpers übersteht und dann im Jenseits weiterlebt. Das ist ja das christliche Heilversprechen. Und in diesem Sinne der Unsterblichkeit, ja, ist es wiederum natürlich vergleichbar zu dem, was wir als Consciousness betrachten.
Also ich muss auch sagen, ich finde das eine total spannende Klasse. Und also das mit Karma und Geist und wie das alles zusammenhängt, wird für mich schon irgendwie immer klarer. Ja. Und auch verständlicher, echt verständlicher. Ich habe eher Probleme dann langsam im Christentum.
Ja, das gibt sich dann auch wieder.
Jede Klasse ist was Neues und Spannendes für sich. Danke euch.
Ja, also das ist halt der endgültige Missing Link zwischen unterschiedlichen Existenzen, unterschiedlichen Körpern, Reinkarnation und einem permanenten Mindstream durch diesen Kerngedanken. Jeder Moment of Consciousness, also jeder Moment von Bewusstsein oder Geist, wie wir ihn erleben, hat seine Ursache in dem vorangegangenen Moment an Consciousness. Wenn man das mal verinnerlicht hat, diesen Gedanken, dann ist es eigentlich downhill, dann wird es eigentlich sehr einfach, sich Reinkarnation, Karma, Consciousness, Bardo, Transition und so weiter in einen logischen Bezugsrahmen zu packen. Gut, dann vielen Dank. Wer könnte denn noch die Abschlussprayers machen? Gibt es jemanden, der sich freiwillig...
Ich habe die Deutschen jetzt rausgesucht, Holger.
Ja, die Deutschen, sehr gerne.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie kriegt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandala Kamnirya Tayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Danke, Suna.